Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und gebe in der Pink Network Edition automobilen Powerfrauen, erfolgreichen Autohaus, Unternehmerinnen und Expertinnen eine Stimme und ihre eigene Bühne. Für mehr Sichtbarkeit für alle ambitionierten Frauen unserer Branche.
Dieser Podcast wird unterstützt von Carbor Deutschland. Wir sind das führende Autoportal für Neuwagen mit mehr als über 2500 Partnern im Autohandel. Die Website carbor.de hat jeden Monat über 4 Millionen Besuche mit mehr als einer 500.000 Autokonfigurationen. Die Mission unseres Münchner Scale-Ups, Autokauf und Leasing für Kunden, Hersteller und natürlich die Händler einfacher und messbarer zu machen.
Hier ist eine neue Folge des Neo Mobility Podcast, der Pink Network Edition, powered by Carbor Deutschland. Heute freue ich mich besonders auf meinen Gast, und zwar Petra Hardeweg. Sie ist Managementberaterin und zertifizierter Business Coach bei der Firma Noventum in Münster. Was sich dahinter verbirgt und wie die Vita der lieben Petra ist, das wird sie uns gleich erzählen. Ich sage erstmal Hallo nach Münster.
Ja, hallo liebe Juliane, schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders, denn ich bin schon ganz gespannt. Wir beide kennen uns ja schon viele, viele Jahre aus der Branche, aber wir haben noch gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Deswegen bin ich besonders neugierig, wie dein beruflicher Weg so ist. Und von daher stell dich doch gerne kurz vor und ein bisschen was zu deinem Werdegang.
Ja, ich bin ja keine 18 mehr. Jetzt muss ich verraten, wie alt ich bin. 54, sage ich gerne. Und ich habe in der Tat 30 Jahre Branchenerfahrung und davon 20 Jahre in verschiedenen Management- und Führungspositionen, ja, im Autohandel bei Beresa ganz konkret. Und mein Branchenkollege hat mal irgendwann zu mir gesagt, ich bin der weibliche Car-Guy. Also damals gab es nicht so viele weibliche engagierte Führungskräfte in der Branche und das war aber nie ein Problem für mich, ganz im Gegenteil. Aber heute finde ich es toll, dass die Branche wesentlich weiblicher auch geworden ist. Ja, also 20 Jahre auf Seiten des Handels. Ich habe viele, viele Bereiche kennenlernen dürfen in verschiedenen Positionen. Smart Center Manager, Leiter Controlling, Marketing, Kommunikation, Online-Vertrieb aufgebaut. Also es geht weiter bis Business Development. Also das ist auch die Voraussetzung gewesen, dass ich mich dann auch für die Selbstständigkeit irgendwann entschieden habe oder für die Beraterseite, weil ich einfach in den Jahren ganz, ganz, ganz viel Wissen aufbauen konnte in unterschiedlichen Bereichen. Ja, und seit 9 Jahren, Juliane, bin ich jetzt, Wahnsinn, 9 Jahre, wenn ich das ausspreche, bin ich jetzt auf der anderen Seite, aber immer noch im Boot Automotive als Beraterin und kann da meine Wirkung entfalten. Nicht mehr nur für dieses eine Unternehmen, sondern für verschiedene Organisationen und mittlerweile auch nicht nur für unsere Homebranche Automotive, sondern das ergänzt es auch ganz gut. Also ich schnupper sehr viel in der Bankenbranche. Die haben ja ähnliche Herausforderungen, wie es auch im Automotive-Bereich ist. Verwaltung auch, da gibt es richtig viel zu tun. Und auch im Mittelstand. Ne? Ja, das ist so mein Rundumschlag. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe mich am Anfang sehr viel mit Digitalisierungsprojekten auch beschäftigt. Das war so der Einstieg auch in meine Beratertätigkeit, Online-Vertrieb. Und mittlerweile habe ich den menschlichen Aspekt mehr im Fokus. Und die technologische Brille habe ich ohnehin auf, mit meinem Background auch Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, das legt man nie ganz ab, aber der Mensch steht bei mir mehr im Fokus.
Mhm. Kannst du noch 2, 3 Sätze zu Noventum sagen?
Ja, genau. Wir sind hier in Münster, also den Inhaber Uwe Rotermund kenne ich auch schon ewig lange. Wir schätzen uns. Ja, wir sind 120 Mitarbeitende, davon 100 Berater. Wir haben mehrere Units, auch im IT-Strategie, im Data-Business-Bereich. Kerngeschäft ist IT-Strategie. Und dann unser Bereich, wo ich jetzt mit meinem Kollegenteam richtig wirken kann, das ist der Bereich Organisationsentwicklung. Und wir nennen uns da auch People and Culture. Ja, und wir sitzen in Münster, sind ein alteingesessenes Unternehmen, aber mit ganz viel Zukunftsmusik im Gepäck.
Sehr schön. Was waren denn für dich deine prägendsten Stationen sozusagen im Handel?
Also im Handel, ich muss sagen, das waren diese vielen verschiedenen Positionen, die ich ausführen durfte. Und das auch noch nebenbei Mutter sein zu dürfen. Das war damals schon eine Art New Work, obwohl diesen Begriff noch gar nicht gab. Da durfte ich das schon ausfüllen. Ja, aber der Wechsel dann von Beresa in den Sprung der Selbstständigkeit, bin ja jetzt seit 2 Jahren bei Noventum, der Grund war, ich wollte einen Wechsel, um zu wachsen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität, das schwingt auch mit. Aber dieses Wachsen, Neugierde, noch mehr Themen, das heißt nicht, dass ich mich bei Beresa nicht austoben konnte. Das habe ich in der Tat gemacht. Aber dieses darüber hinaus wachsen, das war immer schon bei mir ein Hauptmotivationsanker. So, und für mich geht auch die Arbeit und das Private geht also fließend ineinander über. Und ich habe damals schon den Maxi Cosi ständig auf dem Konferenztisch hab stehen lassen und die Kollegen haben sich um die Kids gekümmert, wenn ich verhandelt habe. Das war schon auch eine wesentliche Voraussetzung, dass ich heute da stehe, wo ich jetzt gerade stehe. Dass ich das immer kombinieren konnte. Ja, und der Sprung von Beresa in die Beraterwelt hatte auch was mit meiner persönlichen Situation zu tun. Die Kinder waren damals aus dem Gröbsten raus, ja, und als Berater, da sitzt man nicht nur in Münster oder in Osnabrück oder Bielefeld, sondern da ist es ja auch mit einer Reisetätigkeit verbunden. Und die konnte ich dann auch gewährleisten und da hatte ich richtig Bock drauf, dann auch als Umsetzungsbegleiterin für andere wirksam zu werden. Wenn ich das mal so runterbreche auf, nicht jeder Mitarbeiter will sich ja auch in der Autobranche, will sich so weiterentwickeln und sagt, jetzt will ich wechseln. Das wollen wir ja auch gar nicht motivieren und fördern. Aber jeder Mitarbeiter, sogar der Lagermitarbeiter, hat die Möglichkeit zu sagen, Chef, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich das Warenwirtschaftssystem und die Lagerlogistik verbessern kann bei uns. Ich ziehe mir mal diese Herausforderung und mache da meine Lösung raus. Ja, also egal, welche Jobrolle man einnimmt in einem Unternehmen, ob als Serviceassistentin, als Gebrauchsbankverkäufer, dieses Lust haben, das Ding weiterzuentwickeln. Ich glaube, das kann jeder, der man möchte.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn man auch darf. Also ich glaube, es muss auch im Unternehmen gefördert werden, dass man sich weiterentwickeln kann. Es muss regelmäßig gemonitort werden. Es muss regelmäßig eine Feedback-Kultur geben, ja, dass man auch immer den Mitarbeiter auch immer mal fragt, bist du denn noch auf der Position, wo du jetzt bist, da richtig? Fühlst du dich da richtig? Hast du vielleicht andere Ambitionen? Hast du Ideen? So, ich meine, das ist ja die Grundvoraussetzung, ja, dass die Leute auch einfach das gute Gefühl haben und sagen, ich kann das machen, wenn ich möchte. Ich kann mich weiterentwickeln, ohne die Firma wechseln zu müssen. Das ist, glaube ich, auch die andere wichtige Seite dabei.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Also eine Organisation ist ja immer im Einklang. Also Organisationsvoraussetzungen, Führungskraft und Mitarbeitende. Also dieses Dreieck, das muss ja passen. Und wenn ich als Mitarbeiter keine Möglichkeit habe und keinen Spielraum habe, weil ich klein gehalten werde, dann kann man nicht wachsen. Und genau das ist ja die Herausforderung, dass wir die Möglichkeiten entdecken und auch anbieten. Ja, und das ist in der Tat nicht überall der Fall. Ja.
Da hat, glaube ich, die Branche noch viel Beratungsbedarf oder ja. Nachholbedarf, genau.
Ich sehe jetzt ja auch andere Branchen, also zum Beispiel auch in der Banken, in der IT-Branche. Das hat immer was mit den handelnden Personen zu tun. Und wir reden ja gleich auch nochmal über das Thema Führungskultur. Das ist für mich einer der entscheidenden Faktoren auch für den Erfolg des Unternehmens. Also wie entwickle ich die Führungskultur für morgen weiter, sodass auch die Generation von morgen Bock drauf hat. Ich sage das mal so lapidar mit der Begrifflichkeit, für dieses Unternehmen zu brennen und zu arbeiten.
Bleiben wir kurz in der Automobilbranche, weil du ja noch viele Jahre Erfahrung hast. Wir befinden uns ja inmitten tiefgreifender Veränderungen. Wie erlebst du diesen Wandel aus deiner Perspektive der Organisationsentwicklerin? Was sind für dich denn so die größten Herausforderungen aktuell, wenn du siehst, dass du in die Betriebe gehst und da auch berätst?
Also Herausforderungen haben wir genug, das wissen wir. Ja, und wir wissen auch, dass es viele Handelsgruppen oder auch Autohäuser gibt, die das schon sehr deutlich erkennen und auch mitten im Handeln sind und das sind nicht erst seit gestern. Und wir wissen auch, dass viele das nicht erkennen mögen und nicht erkennen möchten. Und das ist wie immer im Leben. So, aber das Wichtigste ist die Organisationsarchitektur für morgen. Was heißt das? Das heißt, dass wir Strukturen möglicherweise anpassen, dass wir Hierarchien überdenken und das Ganze auch die Entscheidungswege, die heute eingefahren, vielleicht auch manifestiert sind, ja, die lang sind, dass wir die auch mit überdenken. Darüber hinaus ein schönes Stichwort Meeting, ja. Das klingt so, wie soll ich sagen, trivial und lapidar, aber Meetings, das ist der größte Zeitfresser, den wir haben. Und ich bin Fan von Meetings, wenn sie knackig und effizient sind und nach einem gewissen Schema und Ablauf und wir auch am Ende sagen können, nach den 45 Minuten, was haben wir denn jetzt entschieden oder mit welchem Päckchen gehen wir jetzt raus? Und das ist für mich auch ein Teil dann der Organisationsarchitektur, dass man festlegt und sagt, wie wollen wir uns denn organisieren in diesem Unternehmen? Und aber auch der ganze Bereich New Work hört man nicht so gerne, ja, Angebote für den persönlichen Arbeitsrahmen schaffen. Da ist ja mal ganz viel Neid im Spiel, auch in unserer Branche. Ne, die Service-Kollegen aus der Werkstatt, die können ja kein Homeoffice machen und die Service-Assistentin auch nicht und der Meister auch nicht. Aber das Angebot heißt ja nicht nur Homeoffice, sondern das Angebot heißt ja flexible Arbeitsplatzmöglichkeiten und andere Themen. Und von dieser Flexibilität kann ja auch durchaus der Servicetechniker profitieren. Ja, das ist das eine, das ist die Voraussetzung. Und darin, in dieser Organisationsarchitektur, ist dann die größte Herausforderung natürlich der Mensch, ne? Den auch dann für die permanente Veränderung zu überzeugen und zum Mitmachen zu begeistern, also auch flexibel im Kopf bleibt. Also das ist schon nicht in 2 Tagen zu schaffen, ne? Da gibt's ja schöne Modelle auch. Du kennst das Change-Begleitung, Change-Management. Am Ende ist das eine strukturierte Kommunikationsbegleitung von Veränderungsprozessen. Ja, Veränderung der Jobrollen, das muss ja heute, egal welchen Podcast du hörst oder welches Format, Kommunikationsformat man aufschlägt, KI ist in aller Munde und da habe ich mich drauf spezialisiert, weil das Thema kann man gar nicht umfahren. Also es geht alles nur noch mit KI. Es vergeht auch bei mir persönlich keinen Tag, wo ich nicht ChatGPT nutze. So schnell kann man sich daran gewöhnen, aber nicht, weil ich faul geworden bin, sondern weil ich einfach diese Hilfestellung darin erkenne in unterschiedlichen Fragestellungen. Und das ist jetzt auch so ein Anspruch, da Organisationen auch zu begleiten, dass die Mitarbeitenden sich wirklich diesen Werkzeugkasten öffnen, damit sie mehr Freiraum bekommen. Also nicht 14 Uhr ins Freibad fahren, ne? Das geht ja nicht jeden Tag. Schön wäre es, ne? Aber mehr Freiraum bekommen für Projektthemen zum Beispiel.
Mhm. Ja, da werfe ich dir nochmal 2 Stichworte zu. Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit. Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Du erwähnst die Begriffe ab und zu. Welche Rolle spielen die im Transformationsprozess und auch für dich?
Ja, da hast du von mir jetzt so ein Lieblingsthema. Servierst du mir hier gerade?
Na, ein bisschen hin.
Danke sehr. Ne? Also Sinnhaftigkeit, was ist mit Purpose, was ist sinnstiftend? Ja gut, manchmal hat man auch Arbeit zu erledigen. Auch ich habe die täglich auf dem Schreibtisch, wo ich sage, die muss ich jetzt einfach mal abarbeiten, ja, ohne zu fragen, ist das jetzt gerade sinnstiftend oder nicht? Ja, das mache ich dann einfach. Aber im Großen und Ganzen geht's immer mehr dahin zu sagen, wie können wir als Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Und da habe ich mich im letzten Jahr ganz intensiv mit einem Modell auseinandergesetzt. Das ist von dem Stefan Grabmeier, das heißt Impact Business Design. Und jetzt kommt's, da geht es darum, die Entwicklung von enkelfähigen Organisationen. Enkelfähige Organisationen. Ich mag diesen Begriff. Wenn keiner mehr zuhört und du diesen Begriff nennst, dann wird jeder hört wieder zu. Weil wer möchte nicht für seine Enkelkinder ein schönes Morgen hinterlassen und auch das Unternehmen so vorbereiten, dass auch die nachfolgende Generation, ob das jetzt Enkelkinder sind oder nicht, ja, das spielt keine Rolle, aber damit ist ja die nachfolgende Generation gemeint, dass die auch eine Grundlage hat, noch zu wirtschaften, sei es mit den Mitarbeitenden, mit den Gebäudekomplexen, mit den Kundenstrukturen, mit den Lieferanten, also das einfach mal vollumfänglich auch zu erfassen und zu sagen, wie sind wir denn heute eigentlich aufgestellt? Und dann das Bild daneben bauen und sagen, wie wollen wir denn das Morgen, also das Morgen dann im weiteren Sinne, ja, das ist die enkelfähige Organisation versucht, die Dimension Zeit weiterzufassen als frühere Organisationsmodelle. Ja, und also jetzt nicht für die nächsten 30 Jahre, aber schon, dass man sagt, ja, wenn ich mein Unternehmen morgen nicht verkaufen will, dann muss ich mir heute mal Gedanken machen, wie ich mich da weiter positioniere mit Geschäftsfeldern, Standorte, also all das, was ich gerade aufgezählt habe, dass man das mit den Hebeln, wir sprechen da von inneren und äußeren Hebeln, ich will da jetzt auch nicht zu tief hereingehen, aber wer da Interesse hat, kann sich das gerne auch mal auf der Website anschauen, Impact Business Design von dem Stefan Grabmeier. Das sind ganz, ganz, ganz interessante Impulse, die auch die Nachhaltigkeit als solches betreiben. Und vielleicht noch einen Satz, Juliane, Nachhaltigkeit, wenn du diesen Begriff hörst, fast alle denken dann sofort an Klimaschutz, Umwelt, CO2-Reduzierung, meine Photovoltaikanlage, die haben wir doch schon auf dem Dach, Energie sparen. Ja, aber Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, wie gehe ich mit der Ressource Mensch um? Also das ist der größte Block im Unternehmen, diese Ressource Mensch, dass ich die weiter pflege und die auch ganzheitlich auch weiterentwickle. Ja, und das macht mir einfach Riesenspaß, daraus Elemente auch mal in normale Beratungsprojekte mit einzubauen, wenn die Unternehmen dafür empfänglich sind.
Sehr gut. Also ist der Autohandel deiner Meinung nach zukunftsfähig aufgestellt? Also haben wir viele enkelfähige Unternehmen? Mal so deinen Blick von der Seitenlinie.
Ja, wenn ich nicht direkt antworten kann, sage ich sowohl als auch, ne?
Ja, okay.
Nein, wir sind zukunftsfähig aufgestellt und gut, die Konzentration, also das ist jetzt politisch, aber die Konzentration im Autohandel wird weiter voranschreiten. Die Vertrieb der Zukunft, egal von welchem Hersteller, auch da wird sich ganz, ganz, ganz viel ändern. Somit ändern sich auch die Jobprofile. Das Auto wird noch viele, viele Jahre bleiben. Die Technologien auch, beide Technologien, Elektro und Motorisierung. Aber die Unternehmen müssen jetzt sich mit innen auch beschäftigen, mit ihrer Organisation.
CarWow macht Autokauf und Leasing einfacher und effizienter. Unser Autoportal bietet mehr als 500 Modelle von über 40 Marken. Die größten Autohandelsgruppen Deutschlands sind schon dabei. Und ihr?
Also in diesem Transformationsprozess stoßen die Unternehmen ja auch so auf komplexe Herausforderungen, gerade beim Thema People und Culture, wo wir ja ein bisschen jetzt drüber reden. Mhm. Wie unterstützt du denn die Organisation dabei, mit diesen komplexen Herausforderungen umzugehen und eine starke Unternehmenskultur zu entwickeln?
Also ein Konzept auf PowerPoint bringt noch keinen Frühling, ja. Aber wir starten meistens mit einem Kick-Off-Workshop, wo wir wirklich die Dinge mal alle auf den Tisch legen und sagen, wie sind wir heute denn wirklich aufgestellt und was sind unsere Stärken und wo haben wir denn, in welchen Bereichen haben wir denn Schmerzen? Und wenn wir jetzt das mal runterbrechen, dann sind die größten Schmerzpunkte, was ich gerade gesagt habe, dieser Meeting-Zirkus, dass es an vernünftigen Strukturen auch fehlt. Nicht nur jetzt für die Organisation des Geschäfts, sondern auch für die Richtung Organigramm. Dann diese Motivation für die Selbstverantwortung, ja. Service schiebt auf Vertrieb und umgekehrt, ja. Das ist ja so der Klassiker. Das war vor 30 Jahren schon so. Und ein Riesenhebel, die Führungskompetenzen nachzuschärfen. Führung, Vorbild, also gerade weil wir so viele verschiedene Generationen noch haben, und das ist auch gut so, weil die Babyboomer gehen hoffentlich nicht alle gleichzeitig in den Ruhestand. Ja, und es gibt auch viele Babyboomer im Autohandel, die super modern und führungsstark, leadershipmäßig unterwegs sind. Das ist nicht immer nur eine Frage der Generation. Aber dieses Führungsverständnis, da wird meiner Meinung nach zu wenig Training noch reingesteckt. Training on the job, auch solche Themen, Führungswerkstätten anzubieten. Also jetzt meine ich nicht ein Training, was man beim Haufe Verlag buchen kann, online einen halben Tag und jetzt geh wieder an deinen Arbeitsplatz, sondern wirklich diese integrative Begleitung und kollektives Coaching, dass sie untereinander sich auch mal challengen, auch darüber sprechen. Ja, also das sehe ich als einen großen Hebel. Ja, und dann am Ende brauche ich auch eine Transparenz für alle Mitarbeitenden, dass man sagt, ja, wir haben zwar unsere Controlling-Auswertung, aber gibt's denn irgendwo ein Dashboard mit den wichtigsten KPIs? Nicht nur die harten KPIs, Absatz, Umsatz, Ergebnis, sondern vielleicht auch mal die Mitarbeiterzufriedenheit, eben genau diese weichen Faktoren aus dem People- und Culture-Bereich, dass wir die messbar werden lassen. Und dann haben wir eine Nulllinie und können auch den Mitarbeitenden zeigen und sagen, guck mal, die Kundenzufriedenheit, die konnte gegenüber dem letzten Quartal erhöht werden. Und das hat was mit den Maßnahmen zu tun, die jetzt greifen. Also so, ja. Das sind ein paar Beispiele, das ist nicht immer das Hochtrabende, ja, klar ist es auch mal die neue IT-Struktur und wir brauchen jetzt unbedingt das Plannerboard, ja, damit ihr jetzt alle mit Kanban arbeitet, damit wir transparent sind, das sind so Nebenschauplätze, die aber wichtig sind, wie wir uns auch modern organisieren, insbesondere wenn es komplexer wird, weil dann kann man es nicht mehr mit den Tools von gestern organisieren.
Ja, das stimmt. Jetzt sagst du ja, du arbeitest ja auch für andere Branchen und du sagst auch, dass die Automobilbranche zunehmend konkurriert mit anderen Branchen, um vor allem das Thema qualifizierte Fachkräfte. Welche Strategien empfiehlst du denn Unternehmen, um sich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu positionieren?
Die Branche kann ich ja insofern noch ein bisschen glücklich schätzen, als dass wir sehr viele Spezialisten haben, die vielleicht nicht unbedingt direkt wechseln. Ja, also das ist woanders im administrativen Bereich viel höher. Ja, der Verwaltungsmitarbeiter, der Bankmitarbeiter, der kann auch morgen bei der Versicherung arbeiten. Ja, und aber da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen. Und Culture first. Die meisten Mitarbeiter wechseln, wenn sie wechseln, wegen ihrer direkten Führungskraft, wegen ihrem direkten Vorgesetzten. Das ist, und nicht wegen 100 oder 200 Euro mehr, auch mal. Ja, aber Culture first und da sind wir wieder Führung im Wandel, also dass man da noch wirklich viel, viel mehr Power auch reinsteckt. Das sehe ich als große Herausforderung. Und die nachwachsende Generation, die hat einfach ganz andere Motivationen und Erwartungshaltung auch, ne, von Führung, aber auch vom Zeitengagement, was sie reinstecken. Ja, also so bekloppt wie wir, muss auch nicht mehr jeder sein. Entschuldigung.
Ne? Wo siehst du da die größten Unterschiede bei den Generationen, wenn du mal so 2, 3 Punkte sagst?
Ja, die Generationen schimpfen ja immer gegenseitig aufeinander. So, und das war auch zu meiner Zeit schon, ne? Also war das auch schon. Da haben wir auch schon über die Älteren. Das ist irgendwie ein bisschen normal. Aber jetzt haben wir, das Gap wird immer größer, weil auch der Technologiefortschritt, ich sag's mal, krasser in der Jugendsprache wird. Ja, alleine KI, und da muss man wirklich auch für bestimmte Generationen geschützte Räume anbieten und sagen, ja, ihr könnt euch weiterentwickeln, auch mit einem jungen Experten, aber so, dass ihr auch nicht euer Gesicht verliert. Also für bestimmte Zielgruppen besondere Formate dann anzubieten, aber gleichzeitig auch die Generationen miteinander zu verknüpfen. Und da sind wir wieder auf der kulturellen Ebene. Also dann wird es richtig schwierig, nämlich wenn wieder die Menschen und Emotionen ins Spiel kommen. Man sagt, komm, ihr müsst auch mal die Füße stillhalten, beide Seiten, ja, einfach mal akzeptieren, das ist jetzt so, aber gleichzeitig auch euch nach vorne orientieren. Das ist in der Tat die größte Herausforderung. Und Arbeitsplatz und Arbeitszeitlösungen gibt es auch für Service-Mitarbeitende. Und das ist aber auch nicht nur das die eine Lösung und Jobrad und Co. ist es auch nicht nur die eine Lösung, dass wir sagen, wir haben hier einen riesen Fächer an Benefits. Das ist das große Ganze am Ende. Wie gehen die Menschen miteinander um und wie wird Führung auch groß geschrieben?
Ja, und wie ist die Unternehmenskultur, ne? Am Ende so. Wenn du eine gute absolut. Unternehmenskultur hast, ja. Fühlen sich am Ende alle wohl, egal ob jetzt die ältere Generation oder jüngere, egal ob Mann oder Frau. Ja. So, und einfach diese, wie du sagst, Transparenz, Kommunikation, Verständnis, gute Fehlerkultur natürlich ist auch immer ein wichtiges Thema.
Offenheit, ja, aber auch neue Methoden einzusetzen. Ja, also ruhig Geld man hat im Kanban-Prinzip. Ein schönes Beispiel, wenn ich in ein Unternehmen komme und sage, ja, eure Meetingkultur macht ihr denn so jedes halbe Jahr in eurem Service-Team oder in dem Vertriebsteam eine Reflexion, ja, eine kleine Retro. Nee, brauchen wir nicht. Wenn wir Probleme haben, dann sprechen wir das so drüber. Ja, einfach mal zu sagen, jetzt machen wir mal einen Retro-Stern. Einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr. Dann kann auch jemand anders, muss sich die Führungskraft, kann auch jemand aus dem Team moderieren und sagen, was behalten wir bei, was schaffen wir ab, was stoppen wir sofort, was können wir gut, wovon wollen wir mehr? Einfach mal ein paar Post-its dahin packen. Das ist keine Spielerei, sondern da kommen oft Dinge zutage, die eine große Wirkung entfalten.
Ja, klar. Und auch da, wie du wieder sagst, ist die Kommunikation wichtig. Ich muss es den Mitarbeitern erklären. Es reicht nicht, wenn ich es einfach einführe, weil ich es irgendwie so toll finde und jetzt unbedingt was Neues mache oder ein Berater da war, der gesagt hat, wir finden das ein, sondern man muss es, glaube ich, immer wieder den Leuten auch erklären, wo liegt auch der Sinn darin, was ist ja auch Teil ihrer Arbeitszeit und was bringt uns das als Unternehmen und am Ende ja auch euch als Mitarbeitern.
Ganz genau.
Ja, jetzt sind wir ja in der Pink Network Edition und deswegen meine letzte Frage immer an meine Interviewgäste. Bist du denn eine Netzwerkerin, Petra? Und wie wichtig sind denn berufliche Netzwerke, vor allem auch für Unternehmerinnen oder für Frauen aus der Branche?
Hoho, und wie ich netzwerke? Viel zu viel. Es mangelt bei mir nicht an Sozialkontakten, aber ist Spaß beiseite. Also das Netzwerken ist für mich sehr, sehr wichtig. Also klar, einmal in der Branche, aber auch übergreifend, auch Fachnetzwerke. Ich war jahrelang ehrenamtlich Geschäftsführerin vom Marketingclub Münster Osnabrück und auch sehr engagiert im Deutschen Marketingverband und muss sagen, das sind Verbindungen, die dort geschaffen wurden. Ja, unglaublich wertvoll, also nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, wie ich mich da aufgleisen durfte. Und innerhalb dieses Verbands oder Verbundes haben wir dann auch eine Initiative für Women gegründet. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde reine Frauennetzwerke gut, aber ich brauche sie nicht nur. Ja, also das ist das sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich habe auch hier in Münster ein Frauennetzwerk. Und insbesondere in jungen Jahren hat mir das so viel gegeben, diese Erfahrung auch und da auch Sparringspartner zu haben und vor allem auch in einem geschützten Raum mit Frauen über gewisse frauenspezifischen Business-Themen zu sprechen. das stärkt. Aber gleichzeitig bin ich aber auch ein Fan davon, Mittelstandsvereinigung, also verschiedene andere Gruppen. Also da strecke ich persönlich die Fühler zu vielen Seiten aus, die mir was bringen. Aber das ist immer auch ein Geben und Nehmen. Also ich bin auch sehr viel im Geben und da fühle ich mich auch unglaublich gut dabei, da auch auszuteilen.
Sehr gut. Also wir beide sind uns, glaube ich, einig. Netzwerken ist absolut wichtig, wie sie das auch wohl dosiert und wohl überlegt und auch immer zu gucken, welches Netzwerk bringt mir jetzt auch wirklich was, ne? So, und in welchem Kreis bewege ich mich auch. Wir beide sind uns auch einig, dass der Faktor Mensch der wichtigste Faktor im Unternehmen ist.
Ja, genau. Und das ist gut, dass du noch mal einmal dieses Stichwort bringst. Kommt noch ein Gedankenimpuls bei mir. Also Netzwerken bedeutet ja für viele immer nur außerhalb des Unternehmens. Und gerade bei großen Autohandelsgruppen, bei größeren Organisationen ist auch internes Netzwerken enorm wichtig. Interne Initiativen, ob es die Talentgruppe ist, ob es die KI-Spezies sind, die sich jetzt einfach mal bilden, ob es die Teams-Experten sind, die Kulturbotschafter, die Multiplikatoren, die Führungswerkstatt, ja, also einfach übergreifende Netzwerke auch anzubieten. Das ist auch mit ein Erfolgsfaktor für die Zukunft. Man sagt, ja, wir verknüpfen so auch die unterschiedlichen Bereiche. Weil wir fördern ja auch immer mehr die interdisziplinäre Projektarbeit. Ja, wir haben vorhin gesagt, mit KI kannst du deine Arbeitslast reduzieren, sagen wir mal rechnerisch von 90% auf 70%. Was machst du mit den restlichen 20% oder 30%? Ja, die kann man dann schön einsetzen für übergreifende Projektarbeit. Sei es das Parkplatzchaos draußen zu lösen, weil der Kunde keinen Parkplatz mehr findet. Sei es die Meetingkultur. Ja, also da gibt's unzählige Themen, die sich jeder Mitarbeiter dann auch ziehen kann im Team. Also das hat auch was mit Netzwerken zu tun.
Das stimmt allerdings. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Interne Netzwerke sind, glaube ich, auch ein guter Hebel oder ein gutes Werkzeug, was die interne Kommunikation und Weiterentwicklung. Aber alles dreht sich am Ende um den Menschen, um Unternehmenskultur, um Transparenz und Kommunikation. Reden, reden, reden ist, glaube ich, total wichtig, die Leute mitzunehmen, auch in den Veränderungsprozessen. Du bist jemand, der die Organisation sehr gerne dabei unterstützt. Liebe Petra, ich danke dir sehr herzlich für das tolle Gespräch. Hat mir riesen Spaß gemacht, hoffe dir auch und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Bis bald.
Ja, danke. See you beim nächsten Branchen-Event, ne, Juliane? Ich freue mich schon. Ciao.
Ciao.